Jeder fünfte Mensch in Deutschland leidet häufig unter Schmerzen. Knapp 2/3 der Betroffenen haben in einer repräsentativen Forsa-Umfrage angegeben, dass sie deshalb in den vergangenen 6 Monaten mindestens einmal zu frei verkäuflichen Schmerzmitteln gegriffen haben. Bei denen wird häufig der Wirkstoff Paracetamol eingesetzt. Der Rohstoff dafür, der kommt überwiegend aus Erdöl. Schottische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass man Paracetamol auch nachhaltiger herstellen könnte, indem das Darmbakterium Escherichia coli Bestandteile von Plastikabfall nutzt, um eben Paracetamol zu produzieren. Dafür haben die Wissenschaftler die E. coli-Bakterien genetisch verändert. Die Nachricht haben viele Medien aufgegriffen. Eine Überschrift war: Bakterium macht aus alten Plastikflaschen Paracetamol. Mein Kollege Frank Wittig aus der ARD Wissenschaftsredaktion hat sich die Studie genau angeschaut. Frank, ist das wirklich so einfach, wie es klingt? Bakterium macht aus alten Plastikflaschen Paracetamol?
Also das ist total irreführend, weil also es geht auch jetzt nicht um irgendeinen beliebigen Plastik hier, sondern um PET, Polyethylen. Und das Recycling von PET-Flaschen, das funktioniert so gut wie kein anderes Kunststoff-Recycling überhaupt. Also wenn man jetzt die PET-Flaschen in diesem aufwendigen Prozess von Bakterien recyceln lassen würde oder upcyceln in Richtung ein teurer Wirkstoff, das würde eigentlich keinen Sinn ergeben.
Weil das PET-Recycling eben schon richtig gut funktioniert. Aber es gibt ja nicht nur saubere PET-Flaschen, mit denen es eben gut funktioniert, sondern ja auch verunreinigtes PET bei Lebensmitteln oder PET in Mischabfall. Da ist es dann schon anders, oder?
Das ist völlig richtig. Und genau darum kann es nur gehen. Das sind Abfallfraktionen, die werden sonst verbrannt, also thermisch verwertet, oder sie landen auf der Deponie. Das zu recyceln oder abzucyceln, also höherwertig zu verwandeln, das ergibt Sinn. Allerdings ist es auch nicht so einfach, wie diese Überschriften suggerieren. Also man kann da nicht einfach, die Bakterien sind so gentechnisch verändert oder nicht, auf dieses PET loslassen und dann machen die da Paracetamol daraus. So einfach geht es nicht, sondern man muss das zumindest in dem ersten Schritt ohne Bakterien in seine Bausteine zerlegen, das PET. Und der wichtige Baustein, mit dem dann weitergearbeitet wird, das ist die Tereftalsäure.
Okay, Tereftalsäure, schwieriges Wort, haben die Forscher als Ausgangsmaterial genommen und eben das Darmbakterium E. coli. Was haben die dann damit gemacht?
Also diese Tereftalsäure, die muss nochmal weiter verarbeitet werden, dass die Bakterien vernünftig damit umgehen können. Und hier ist wahrscheinlich sogar der spannendste Schritt, weil da haben die Wissenschaftler es geschafft, dass eine sogenannte Lossenreaktion in einem Bakterium ablaufen kann. Und eine Lossenreaktion, das gibt es in der biologischen Chemie gar nicht. Ja, die ist zu hart. Die kommt in Lebewesen oder in Pflanzen oder so gar nicht vor. Aber hier haben sie es geschafft, dadurch, dass das durch andere Moleküle abgepuffert wird, dass diese synthetische, dass diese künstliche Chemie in dem Bakterium ablaufen kann. Und das ist schon wirklich ein Fortschritt, weil wenn man diese beiden Welten verbinden kann, dann eröffnen sich natürlich völlig neue Wege. Und daraus, aus der Tereftalsäure, wird eben mit dieser Reaktion wird die sogenannte Parbasäure. Und das ist jetzt praktisch ein biologischer Stoff, den auch die Bakterien verwerten können. Und es kommen 2 weitere E. coli-Bakterien zum Einsatz. Die sind beide gentechnisch verändert. Das eine hat ein Bakterium, ein Gen aus einem anderen Bakterium. Und der andere Stamm hat ein Gen aus einem Pilz. Und die können dann tatsächlich Paracetamol aus diesem Rohstoff machen.
Die E. coli-Bakterien wurden gentechnisch verändert, damit das überhaupt funktioniert. Das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Aber ein Gen aus einem Pilz wurde benutzt und ein Gen aus einem anderen Bakterium, hast du gerade gesagt. Und das wird alles zusammen in E. coli injiziert. Hat man diesen ganzen Prozess dann auch wirklich unter Kontrolle?
Ich glaube, das ist sehr wohl der Fall. Man muss sich das auch gar nicht so gruselig vorstellen. Gene sind ja nichts anderes als Baupläne für biologische Werkzeuge. Also das sind Baupläne für Enzyme. Und die Enzyme, die zerlegen Moleküle oder setzen Moleküle zusammen. Und das sind natürliche Werkstoffe, die eben in der Natur oder Instrumente, die in der Natur Anwendung finden. Und wenn man die miteinander kombiniert, hat das zunächst nichts Fürchterliches. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt herstellen möchte, und ich brauche dazu einen Hammer von einem Schuster und eine Zange von einem Schreiner und vielleicht noch eine Kelle von einem Maurer, dann kann ich die in eine neue Werkzeugkammer holen, ohne dass da irgendeine Gefahr davon ausgeht. Im Gegenteil, das sind hier biologische Prozesse und die brauchen wenig Energie. Das ist also nachhaltig. Das ist eine Form von grüner Chemie.
Würdest du denn sagen, dass diese Forschung, die da jetzt in Schottland passiert ist mit E. coli, tatsächlich ein Durchbruch ist hin zu neuen Verfahrensschritten im Recycling von Plastik, wie es in vielen Meldungen hieß?
Ja, das ist noch nicht der Fall. Tatsächlich versucht man schon seit über 40 Jahren, Bakterien in solchen Prozessen einzusetzen. Das klappt oft im Labor unter sehr kontrollierten Umständen. Aber wenn es dann, wie man sagt, hochskaliert wird, also im industriellen Maßstab oder gar in der freien Natur angewendet werden soll, dann klappt es oft nicht. Aber das hier ist trotzdem ein interessanter Weg. Man hat es nämlich zum Beispiel geschafft, diese verschiedenen Coli-Bakterienstämme in einem Gefäß zu haben. Und das ist eine gute Voraussetzung für einen industriellen Prozess, dass das nicht so kompliziert wird. Auf der anderen Seite ist es im Moment noch so, dass wenn da, wirtschaftlich relevante Mengen von Paracetamol produziert werden, dann ist das eine Überdosis für die Bakterien. Also man muss auf jeden Fall noch Paracetamol-resistente Bakterien züchten, um diesen Prozess wirklich zu etablieren.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung. Mal gucken, was draus wird, oder?
Ja, die Vision ist nämlich folgende. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Das ist ein anderes Denken als das, was wir heute haben. Wir denken heute, eine Verpackung wird recycelt zu einer Verpackung oder eine Flasche. Da machen wir wieder die Flasche draus. Diese Vorstellung geht von einem Molekülbaukasten aus. Und wir haben also am Anfang einzelne Bausteine, wie diese Terephthalsäure zum Beispiel, andere auch noch. Und die lassen wir in biologischen Systemen zusammenbauen. Und wenn die Produkte, die wir daraus haben, also bestimmte Materialien, Endprodukte, wenn die ihren Lebenszyklus durchlaufen haben, dann können wir die wieder in diese Bausteine zerlegen und neu zusammensetzen. Und das Ganze eben nicht in einer chemischen Industrie, die dafür große, hohe Temperaturen und viel Energie braucht, sondern in biologischen Systemen, in Pflanzen oder in Bakterien, mit ganz wenig Umweltbelastung, ganz leise und sehr umweltverträglich. Das ist im Prinzip der Weg, auf dem diese Biotechnologie ist, in Richtung einer grünen Chemie der Zukunft. Und wenn das funktioniert, wäre das für uns alle eine gute Perspektive.
Sagt mein Kollege Frank Wittig aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über eine Studie gesprochen, die beschreibt, wie genetisch veränderte E. coli-Bakterien aus altem Plastik den Wirkstoff Paracetamol herstellen können. Aber ob das eines Tages auch wirklich in der Industrie ankommt, das ist noch fraglich. Frank, dank dir.
Sehr gerne.